Wie werde ich wieder hoch? Guten Morgen, schön wieder bei euch zu sein. Und ich habe ein Thema mitgebracht, das mich seit einiger Zeit beschäftigt und das auch Kern dessen war, was letztes Wochenende war. Nämlich, ich war mit den vierten Musketier, mit deiner Männertruppe, waren wir in Schottland, haben uns durchgequält durch die Highlands, haben die Männer herausgefordert, über Themen ihres Lebens nachzudenken und diese großen, schweren Berge zu übersteigen. Und das war eine ganz wunderbare Erfahrung, sehr tief, sehr ehrlich, sehr schmerzhaft an der einen oder anderen Stelle, auch körperlich. Aber es war rundum, also es war total, es war wirklich ergreifend. Das Gleiche gibt es übrigens auch für Frauen. Ja, Arise ist die Bewegung, die Frauen ein Wochenende lang in die Natur führt. Und das Thema Angst, das haben wir vor- und zurückgekaut. Und das beschäftigt mich seit Wochen, weil es auch ganz viel mit mir macht, weil es ganz viel mit meinen eigenen Geschichten macht, mit meinen eigenen Themen, die mich begleiten im Leben. Und das wird mich auch die kommenden Wochen noch begleiten. Wie ich euch ja auch immer wieder gesagt habe, ich bin ja mal hier, mal dort zum Predigen und bringe dann meistens mein Thema mit. Ich bin gespannt, wie dieses Thema bei euch und auch in zwei, drei anderen Gemeinden wirken wird, weil es mich sehr, sehr angesprochen hat. Was, wenn die Angst lügt? Was, wenn die Angst lügt? Und vielleicht wirst du sagen, ja, sie lügt. Fertig. Trinken wir Kaffee, wir sind fertig. So schnell war das. Aber die Geschichte ist halt anders. Die Geschichte ist so, dass wir Nächte kennen, wo man wach liegt. Wo man die Themen, die einen begleiten, immer wieder durchkaut und durchdenkt. Und was wäre, wenn? Also zumindest geht es mir so, dass ich hin und wieder nachts wach werde oder gar nicht erst einschlafen kann oder in dieses Grübeln komme. Und dann denke ich darüber nach, ach was, das muss ich irgendwie noch klären, das muss ich ansprechen, aber was ist, wenn das ist? Und ich male mir Szenarien aus und ich male mir Dinge aus und ich gebe mir die Antworten, die anderen vielleicht sagen könnten. Ich formuliere Sätze und ich komme in Rechtfertigungen und das ist dann manchmal in Bezug auf Arbeit und ach, was habe ich da heute gesagt und ach, was hat denn der andere gesagt, aber auch manchmal in Bezug auf Familie, die eigenen Kinder, die eigenen Eltern, der Ehepartner und man kommt in diese Gedankenspiralen rein und vielleicht verarbeitet man damit auch ein Stück weit. Aber es sind Themen, die einem vielleicht tagsüber Angst machen. Und du merkst, dass dieser Kampf gar nicht da draußen stattfindet bei dieser einen Geschichte, die mir da gerade durch den Kopf geht, sondern das ganze Rattern und das ganze Kämpfen und das ganze Herausfordern passiert irgendwie in deinem Kopf, in dir. Vieles von dem, was da durchgeht, wenn man das durchbuchstabiert, das ist gar nicht mit der anderen Partei irgendwie vereinbar. Das ist wie ein Anruf, den ich seit Wochen tätigen muss. Der liegt da. Der ist wie dargestellt in meinem Kopf. Ich mach mal ganz kurz hier auf lautlos. Nicht das. Wie ein Anruf, den ich tätigen muss. Wo ich weiß, oh, da drücke ich mich, so Bauchschmerzen, mit dieser Person zu reden, das wäre schwierig. Oder es ist wie eine Begegnung, die man vor Augen hat und weiß, boah, dieser Termin, nächste Woche, Kaffee trinken, graust es mir, ich will gar nicht, ich will irgendwie nicht, das finde ich ganz schwierig. Oder Dinge, die man mal klarstellen wollte, vielleicht macht man heute nicht mehr, aber irgendwie dieser Impuls, ne, jemandem mal einen Brief zu schreiben, das mal aufzuschreiben, das mal durchzubuchstabieren und die Themen mal anzugehen, das liegt da. Das liegt da und das macht Angst. Und das Verrückte ist, wir können uns jahrelang wunderbar da drum manövrieren und schaffen es nicht, an diesen Tisch gehen zu wollen, nicht an diese Themen gehen zu wollen, weil man Angst hat, was passiert, wenn das eintritt. Und diese Angst erschafft Welten. Sie erschafft Welten, die groß sind in unseren Köpfen. Vielleicht etwas abstrakt, deswegen mache ich es konkret. Genau an dieser Stelle beginnt die Geschichte von Jakob. Jakob in der Bibel, wir kennen die Geschichte rauf und runter, und Jakob und Esau, zwei Brüder, die eigentlich immer nur im Zank gelebt haben, und es war Streit und schwierig, und es sind zwei unterschiedliche Geschichten oder zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, und ich muss die gar nicht groß ausmalen, wer wie ist, aber der eine ist der Starke, der Krieger, der Jäger, und der andere ist eher der Kleinere, der durch ein, zwei Tricks sich irgendwie immer wieder durchs Leben schlawinert. Unter anderem erschleicht er sich das Erstgeburtsrecht. Er kauft seinen Bruder einfach ab. Für ein Linsengericht. Aber der glaubt natürlich nicht, der Esau, dass das passieren wird. Der sagt, was soll der Mist, interessiert mich nicht, gib mir jetzt mein Essen. So, zack. Aber Jakob, der spinnt seine Fäden und der macht an der Stelle weiter und er zieht das so weit durch, dass er den Segen des Vaters ja dann stiehlt. Ja, ihr kennt die Geschichte. Ich habe heute Morgen beim Frühstück mit meiner Familie gesprochen, weil die Jungs fragten, hey Papa, was suchst du predigen? Ich so, ja, das und das. Und dann sagte mein Sohn, ach, das ist der mit dem Fellen auf den Arm. Ich so, genau, der mit den Fellen auf den Arm, der so tut. Und Jakob heißt ja der Betrüger. Also der trickst sich in eine Situation, die zu einem unglaublichen Streit führt. Also ich sag mal, diese Angst, wobei der Streit passiert eigentlich nicht, weil Jakob vor Angst abhaut. Jakob rennt weg. Vielleicht nach dem Rat seiner Mutter, aber er rennt weg. Und wisst ihr, die Bibel, die ist erstaunlich ehrlich darin, wie kaputt Familien sein können. Die Geschichten von Familien in der Bibel, die sind nicht Hochglanz, die sind nicht Disney, die sind nicht Mary Poppins, die sind nicht irgendwie, dass am Ende alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern sie sind Geschichten voller Manipulation, voller Bevorzugung, voller Betrug, voller Neid. Und Jakob, der erschleicht sich eben diesen Segen und haut dann ab und ist 21 Jahre lang weg. Und ich finde das interessant, diese Geschichten von, wie er das Essen zubereitet oder ne, so, also dieser Tag, dieser besondere Ort, der bekommt fast ein ganzes Kapitel. Aber 21 Jahre Leben danach wird abgehandelt, so eine Geschichte. Und er musste 7 Jahre weiterarbeiten, hat die falsche Frau geheiratet, ach ja. Doof gelaufen am nächsten Morgen. Nochmal 7 Jahre und so weiter und so fort. Und dann sind 21 Jahre, gehen in der Erzählung relativ schnell um, aber im Leben ist es ganz schön viel. 21 Jahre ist ganz schön viel, Clara, das ist mehr als dein ganzes Leben. Das ist mehr als das Leben meiner Tochter. Wenn ich zurückdenke, was vor 21 Jahren war, da war meine Frau gerade schwanger. Und ich habe Bilder gefunden, als wir in Österreich im Urlaub waren, ja, ich 24, musst du kurz rechnen, und meine Frau 21, und wir waren schwanger mit unserem ersten Kind. Das war vor 21 Jahren. Und was passiert in 21 Jahren? Geburtstage, da sind Abende am Lagerfeuer, da ist das Bestaunen des Himmelszeltes, da sind die Herden, die Jakob hütete, bekommen Nachwuchs, bekommen Junge und so weiter. Es gibt Krankheiten, es gibt Dürren, sie mussten vielleicht weiter wandern. Es gibt Erinnerungen an die Sachen, die Jakob gemacht hat. Und vielleicht jedes Mal, wenn er ein Schafsfell berührte, erinnerte er sich daran, wie er sie um seine Arme geschlungen hat, um zu betrügen. 21 Jahre lang meidet er diesen Tisch. 21 Jahre lang bestimmt die Angst sein Leben. Selbst wenn er Feste feiert und Hochzeit gefeiert wird und Geburt gefeiert wird und Schlachtfest gefeiert wird, 21 Jahre ist er auf der Flucht und rennt weg vor dem, was ihn vielleicht Nacht für Nacht einholt. Gedanken wie, was wäre gewesen, wenn? Und irgendwann ruft Gott ihn zurück und sagt, Jakob, wird Zeit. Ich rufe dich zurück in das Land deiner Väter. Let's go. Und Jakob macht sich auf. Zurück an den Ort seiner offenen Geschichte. Jakob macht sich auf und hat er hat Schiss. Er hat Angst davor, was dort passieren wird. Und das Interessante ist, ich habe das Gefühl, Gott führt Menschen erstaunlich oft genau dahin zurück, wo sie eigentlich nie wieder hin wollten. Und das könnte vielleicht gemein oder grausam klingen, aber Gott ist nicht daran interessiert, dich einfach nur irgendwo hinzubringen. Gott ist daran interessiert, dass du heil wirst. Dass du heil wirst, innerlich und äußerlich. Dass die Wunde, die du vermeiden willst, vielleicht genau der Ort ist, an dem Gott dir begegnen will. Die meisten wollen vielleicht eine Erlösung ohne Konfrontation. Hey, komme ich da nicht durch, ohne dass ich mit der Person reden muss? Kriege ich das nicht irgendwie geregelt, ohne dass ich das und das noch irgendwie regeln, klären muss oder sonst was? Okay, ich mache eine Seelsorge, aber wir reden nicht über XYZ. Ich mache eine Therapie, aber wir sprechen nicht über das Thema. Heilung ohne Ehrlichkeit oder Auferstehung ohne Kreuz. Aber Gott geht tiefer. Gott nimmt Jakob und sagt, du gehst dahin. Du gehst dahin an den Ort deiner Väter, den ich euch gegeben habe. Du gehst dahin, wo ich dich hinschicke. Und Jakob legt los und hört als erstes, Esau kommt mir entgegen. Mit 400 Mann. Und er kriegt sofort Angst. All die Geschichten aus der Nacht, all die Themen, die er durchgerungen hat, all das, was wäre, wenn, all das, was ist, wenn ich es aber so mache, all das, was dort in seinem Kopf passiert, übernimmt sofort das Steuer. Ein kleiner Fakt, 400 Mann, da steht nichts davon, dass sie bewaffnet sind, dass sie marschieren, dass sie Gerätschaften dabei haben, dass sie wütend sind. Es sind einfach nur 400 Mann und der Film im Kopf von Jakob geht los. Es ist vorbei. Und er fängt an, Strategien zu bauen. Ja, er sagt sich, ich schicke jemanden voraus, der bringt Geschenke. Ich muss Esau besänftigen. Ich muss die Situation vorher besänftigen, dass dort auf gar keinen Fall es hochkocht oder eskaliert. Und ich schicke Geschenke voraus. Und nach kurzer Zeit, die Sachen stehen dort, ne? Aber ihr müsst euch ja vorstellen, er schickt die Leute voraus, die sind gerade weg, er sieht die vorwegreiten, weiß nicht, ob das schon was bringt oder nicht und fängt die nächste Strategie an. Ich teile mein Lager. Ich schicke zwei Frauen nach da, zwei Frauen nach da, die Kinder. Wenn eins überfallen wird, können die anderen abhauen und überleben. Ich versuche irgendwie durchzukommen durch diese Situation, vor der ich so eine große Angst habe. Ich teile das auf. Dann denkt er darüber nach, abzuhauen, zu sagen, ich gehe da nicht hin, ich hau einfach ab, ich laufe weg. Verschiedene Fluchtrouten werden überlegt. Und eigentlich macht Jakob das, was wir alle tun. Wir versuchen, Strategien zu entwickeln, um die Angst zu kontrollieren. Um das Thema, um das ich mich drücke, zu kontrollieren. Ich muss nicht darüber reden. Wir machen Seelsorge, aber darüber rede ich nicht. Nee, an dem einen Tag, irgendwie, ich bin krank, mir geht's schlecht, ich gehe da nicht hin. Ich hau einfach ab. Vielleicht gehst du dahin, liebe Frau. Also das könnte ich meiner Frau zum Beispiel sagen. Vielleicht gehst du einfach mit denen reden. Ich bleib dann hier. Ich versuche, die Angst zu kontrollieren, aber sie lässt sich leider nicht kontrollieren. Sie wird nicht kleiner, sie wird nur raffinierter. Die Bibel sagt halt nicht, dass Esau wütend ist. Das steht doch nicht. Jakob nimmt es an. Er konstruiert eine Realität, die vielleicht gar nicht existiert, die vielleicht gar nicht da ist, die nur seiner Interpretation entsprungen ist. Wie eine kurze WhatsApp-Nachricht. Hey, hast du vielleicht Lust heute Abend? Ne? Sollen wir vielleicht irgendwie uns morgen treffen und Kaffee trinken und alles irgendwie das und das machen? Antwort: Nein. Wieso nur so eine kurze Antwort? Ist der sauer? Ist irgendwas? Stimmt irgendwas nicht? Wir interpretieren immer Dinge hinein. Oder die Antwort kommt erst sehr viel später. Oder irgendwelche Themen. Ich habe dann sofort das Gefühl, habe ich was falsch gemacht? Bin ich schuld? Habe ich irgendwas Doofes gemacht? Und es passiert sofort ein Gedankengebäude, was vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Ich male mir Zukunftsszenarien aus für Streitgespräche. Ich trage Kämpfe aus, die nie stattgefunden haben. Alles in meinem Kopf. Alles in meiner Vorstellungskraft. Und vielleicht ist genau das das Thema, was, wenn die Angst lügt, was, wenn die Angst der Geschichtenerzähler ist. Was, wenn die Angst dir immer wieder die gleichen Geschichten erzählt über diese Dinge? Und deswegen ist die Frage, wer erzählt eigentlich die Geschichte deines Lebens? Ist es die Angst oder ist es Gott? Denn die Angst, die erzählt immer dieselbe Liturgie. Du bist allein, du schaffst es nicht. Nee, schaffst du nicht. Du wirst untergehen. Das wird schlimm enden. Mach das auf gar keinen Fall. Aber Gottes Stimme klingt vielleicht anders an der Stelle. Nicht lauter, aber wahrer. Und bevor Jakob seinem Bruder begegnet, Esau, passiert etwas Seltsames in der Geschichte. Ihr wisst es, oder? Es ist Nacht. Die Nacht vor dem eigentlichen Treffen. Und dort ist ein Fluss. Und durch diesen Fluss muss Jakob durch. Und auf der anderen Seite des Flusses wartet seine Angst. Und er geht durch den Fluss und kämpft in dem Fluss. Er begegnet Gott oder einem Engel oder einer Person oder einer Vision. So ganz klar, muss man sagen, drückt die Bibel das gar nicht aus, wer diese Person ist. Aber für Jakob ist es ganz klar, ich ringe hier mit Gott. Ich kämpfe mit Gott. Ich kämpfe mich durch diesen Fluss auf die andere Seite zu meiner Angst, wo ich hin muss. Alle meine Strategien, dass ich Geschenke vorausschicke, dass ich meine Familie in zwei Lager aufteile, dass ich abhauen will, hat alles nicht funktioniert. Ich kämpfe mich jetzt heute Nacht dadurch und ringe mit Gott. Und er schlägt ihn auf die Hüfte. Er hinkt und sagt, ich lass dich nicht los, ehe du mich nicht segnest. Und dieser Schlag ist wie ein Segen. Und er lässt ihn los. Und Jakob geht hinkend weiter. Er durchquert diesen Fluss und tritt seinem Bruder entgegen. Und er bekommt an dieser Stelle einen neuen Namen. Der Betrüger Jakob ist weg. Er heißt ab jetzt Israel, der mit Gott kämpft oder Gott kämpft. Es geht um dieses Ringen, um dieses Kämpfen. Und irgendwie fühlt sich auch nicht so an, als ob Jakob an der Stelle irgendwie als Sieger da rauskommt. Ja, der hinkt. Und er hat immer noch Angst. Und ich stelle mir vor, wie er dort entlang ging, vielleicht sogar bitterlich weinend, weil er sagt, ich weiß nicht, was mir passieren wird. Ich weiß nicht, was mir begegnen wird. Ich habe diese Geschichte in meinem Kopf. Ich habe seit 21 Jahren Angst davor. Und das erinnert mich an die Nächte des Ringens mit meinen eigenen Gedanken. Ich komme super selten aus diesen Kämpfen, aus diesen Ringen, aus diesen Fragen raus. Und das ist nicht jede Nacht, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe jede Nacht diese Kämpfe. Aber wenn sie kommen, dieses Thema, diese Angst, dass ich durchringe, ich fühle mich selten, dass ich morgens aufstehe und sage, ah, jetzt habe ich Klarheit, jetzt weiß ich ganz sicher, was zu tun ist. Und ich muss nur A, B, C, D machen. Nein, ich habe oft Schmerzen. Ich habe oft Schmerzen. Wie als ob es hinkt, wie als ob ich hinke und dem entgegengehe und diese Angst vielleicht noch da ist. Aber genau dort wurde Jakob gesegnet. Und das ist das Verrückte. Vielleicht ist genau dieses Ringen, vielleicht sind genau diese Fragen, vielleicht ist genau diese Nacht, vielleicht ist genau dieses, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht ist genau dieses, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, der Segen Gottes. Und das klingt jetzt so verrückt. Aber vielleicht ist dieser Segen, den er dort bekommt, vielleicht ist dieses Gott ist mit dir, kein Gott ist mit dir, damit du jetzt richtig stark bist und die Situation schaffst, sondern vielleicht ist dieses Gott ist mit dir, dass du endlich sagst, ich muss nicht mehr so tun, als ob ich stark wäre. Vielleicht ist das die Reife. Vielleicht ist Zerbruch an der Stelle der Ort der Begegnung. Und das geistliche Reife nicht ist immer stärker zu werden, jetzt lese ich sie einmal durch ab, sondern geistliche Reife bedeutet manchmal aufzuhören, so zu tun, als wäre man stark. Und ich will mich nicht über meine Angst definieren. Ich bin halt so. Ich war unsicher. Ich werde mich nie ändern. Sondern ich will auf diesen Morgen schauen. Und Jakob geht los. Er geht los, langsam und hinkend. Er ist nicht gestriegelt. Er ist nicht, ich bin in meiner vollen Pracht und komme hier mit allem, was ich bin. Und ich bin fit und gesund und stark und weiß alles. Und ich stehe hier mit stolzer Brust. Nein, er kommt hinkend, langsam und ängstlich. Und er sieht am Horizont diese 400-Mann-Truppe, vielleicht noch flankiert mit den Geschenkegebern. Und er guckt und schaut, haben die Geschenke geholfen? Haben die Geschenke geholfen? Hoffentlich, hoffentlich haben die Geschenke geholfen. Und dann kommt Esau mit seiner gesamten Truppe entgegen. Und die Staubwolke, die aufgewirbelt wird durch das Marschieren, durch das Laufen, durch das Reiten. Und sie kommen ihm entgegen und Jakob hinkt und steht dort. Und aus dieser Staubwolke heraus kommt Esau angelaufen. Mit offenen Armen. Und nimmt ihn in den Arm und sagt, mein lieber Bruder. Mein lieber Bruder. Ich habe dich vermisst. Komm, wir feiern. Und das gesamte Gedankengebäude, das Jakob 21 Jahre lang hatte, zerbricht. Beide weinen. Sie küssen sich. Wisst ihr, wie heftig das ist? 21 Jahre lang Angst, 21 Jahre lang die Projektion, was wäre, wenn ich 21 Jahre lang innere Gefangenschaft und die Realität war einfach anders. Nicht perfekt, aber anders. Und vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis, die ich heute mitgeben kann. Nicht jede innere Stimme spricht Wahrheit. Manche klingen einfach nur vertraut. Und vielleicht leben wir seit Jahren in Gefängnissen, die wir uns selber machen, wo die Tür schon längst offen steht. Und warum erzähle ich die Jakob-Geschichte? Weil sie meine Geschichte ist. Und weil sie deine Geschichte ist. Weil jeder seine eigene Geschichte hat, was da drüben ist. Welchen Fluss ich durchqueren muss, wo mein Jabbok ist. Und auf der anderen Seite ist ein Gott, der sagt, komm zu mir, all ihr mühselig und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Er sagt nicht, komm zu mir, all ihr Angstfreien und Überwundenen und ihr habt es im Leben hingekriegten, er sagt, kommt zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, mit allem, was du in deinem Rucksack hast, mit all deinen Sorgen und Ängsten und Nöten, ich will dir Ruhe geben. Und Jesus erzählt diese Geschichte. Und er erzählt sie immer und immer wieder. Er erzählt sie in der Geschichte des verlorenen Sohnes, wo ein junger Bursche abhaut und sein Leben verkackt und dann dort sitzt und sagt, Ich gehe zu meinem Vater zurück und sage, ich hab versagt, vielleicht duldest du mich nur und ich kann als einer deiner Diener, und er überlegt sich schon wieder die Geschichte nachts in seinem Kopf, was vielleicht Realität ist, wie er seinem Vater begegnen kann, um es irgendwie wieder gut zu machen. Und er trottet dahin voller Angst und sieht in der Staubwolke am Horizont seinen Vater ihm entgegenlaufen. Ein Patriarchen der damaligen Zeit, ein Großgrundbesitzer, der rannte nicht, der schritt maximal. Und er sieht seinen Vater, seinen Gehrock hochgekrempelt, mit den haarigen Beinen ihm entgegenlaufend und seinen Sohn in den Arm nehmend und sagen: Endlich bist du zurück, lasst uns ein Fest feiern. Was ein Bild ist für Gott, der steht und sagt: Komm zu mir. Komm zu mir. Das ist die Realität. Mit all deinen Sorgen, mit all deinen Nöten. Das ist Evangelium. Gott rennt mir entgegen, wo ich hinkend durch meinen Fluss gehe. Wo nicht ich der Perfekte bin, sondern wo Gott der Perfekte ist. Wo ich vielleicht Distanz und Ablehnung hoffe oder erwarte und wo er mich in den Arm nimmt und küsst. Und Liebe mich übermannt. Das ist der Gott, den Jesus uns zeigt. Kommt her zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid. Das Evangelium beginnt nicht mit Leistung, sondern mit dieser Einladung. Und vielleicht musst du heute gar nicht zuerst deine Angst besiegen. Vielleicht geht es gar nicht darum. Vielleicht musst du nur aufhören, dir alles zu glauben. Vielleicht ist Wahrheit auch näher, als du denkst. Vielleicht ist Heilung näher, als du denkst. Vielleicht ist Freiheit nur einen Schritt entfernt. Vielleicht ist es Einfluss, den wir überqueren müssen. Und ein Kaffee, den wir trinken können. Und ein Gespräch, das wir führen dürfen. Und es kann sein, dass auf dieser Seite es ganz anders aussieht als hier oben drin. Und vielleicht humpelst du dabei. Und das ist völlig okay. Du musst es nicht vorher wissen. Du musst es nicht perfekt hinkriegen. Du musst es nicht vorher alles in Ordnung gebracht haben. Und vielleicht wirst du irgendwann zurückschauen und sagen: Boah, die Angst war echt laut, 21 Jahre lang. Aber das war nicht Gott. Gott habe ich hier gefunden. An dem Ort, wo ich mich eigentlich nicht hintrauen wollte, aber er war da und hat mir Ruhe gegeben. Amen. Amen.